Der normale Küchenkunde möchte auch nach 50 Jahren keine Gebrauchsspuren haben, weder an den Türen noch auf der Arbeitsplatte. Und das geht natürlich nicht. Desinfektion ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig gewesen. Jeder Profikoch weiß, sobald ich Geflügel habe, muss ich hinterher desinfizieren, gegebenenfalls.
Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch andere Zimmer.
Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 49. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf.
Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo lieber Gerard.
Hallo lieber Sascha. Mein Lieber, heute wird's richtig sauber, würde ich mal sagen. Ich sage erstmal nochmal herzlich willkommen zum weltbesten Küchenpodcast im Internet. Unabhängig, transparent und echt, das ist uns wichtig. Sascha, du hast, ich sag mal, hier und da mal ein Seminar gemacht. Ich habe auch schon von ihm gehört, wir haben einen besonderen Gast und wir wollen sprechen insbesondere über die Reinigung von Steinplatten. Wir haben zwar schon mal eine Folge zu Steinarbeitsplatten gemacht, grundsätzlich, aber ich sag mal, diese Folge ist so richtig, so ein richtiges Profibrett, würde ich mal sagen.
Ja, das soll ja auch eine Folge sein, die sowohl für Profis als auch natürlich für die Endkunden wichtig ist. Und das Thema Reinigung ist einfach so breit und es gibt so viele Probleme, wie auch bei unserer Folge ja schon Reinigung matter Fronten. Da hatten wir es ein bisschen angeteasert, weil einige Sachen sind auch deckungsgleich. Ja. Aber wir haben gesagt, das Thema ist so sensibel, da wollen wir mal eine extra Folge machen und wir haben uns natürlich auch einen Profi eingeladen dazu.
Also wir erklären ganz kurz die Unterschiede. Was ist Naturstein? Was ist Granit? Was ist Keramik? Quarz, Komposit und so weiter. Das ist nämlich nicht alles das gleiche. Oberbegriff Steinarbeitsplatten haben wir es mal genannt. Und deren Reinigung wird natürlich erklärt. Und ganz am Ende gibt es natürlich so ein paar Lifehacks, so erste Hilfe. Was mache ich, wenn dieser und jener Fleck da ist? Unser Gast befüllt natürlich dieses Mal die Spotify Party Playlist. Das wird auch gut, da habe ich schon eine Ahnung. Ich wollte schon fast den Namen sagen, wer es ist, aber fast rausgerutscht. Liebe Küchenliebenden, wir freuen uns über Bewertungen, wir freuen uns über Abos, über Feedback und Themenvorschläge. Bitte schon mal während des Hörens dalassen, das wäre ganz wunderbar. Ihr findet uns bei Facebook, ihr findet uns bei Instagram. Und im Internet sind wir natürlich auch küchenliebe-podcast.de zu finden. Für wen machen wir die Küchenliebe? Für Küchensuchende, für Küchenprofis, generell für Küchenanfänger auch, die das Thema Küche lernen wollen. Wir werden immer mehr als Ausbildungstool hergenommen. Und ich glaube, dass diese Folge auch echt einen richtigen Mehrwert in dem Bereich bieten wird. Schauen wir mal. So, 50 Jahre Küchenerfahrung und so weiter. Ich würde sagen.
Und dann kommt deine noch dazu.
Und meine. Und dann, genau, kommt meine noch dazu. Du bist ja jetzt auch endlich 50. Willkommen im Club der falschen 50er. Es kann zu Wiederholungen kommen. Das ist auch durchaus so gewollt, weil unser Ziel war und ist immer, dass die Folgen unabhängig voneinander gehört werden können. So, auf geht's zur heutigen Folge. Steinplatten richtig reinigen, haben wir sie getauft, weil ich glaube, das trifft es sehr gut auf den Kopf. Da freuen sich die Suchmaschinen. Das Thema haben wir in Episode 24, Arbeitsplatten, wie gesagt, schon besprochen. Den Link würden wir mal in die Shownotes packen. Da geht es dann auch um Themen, Montage, was sollte man mit einer Arbeitsplatte grundsätzlich gar nicht machen. Und also auch aus Gutachtersicht viele sehr interessante Themen dabei. Können wir euch herzlich empfehlen. So, Sascha, ich fange jetzt mal holperig einen Satz an. Ich kriege den nicht so richtig auf die Reihe, aber du kriegst es bestimmt richtig hin. Reinigen ist das Entfernen von Verschmutzungen und Pflegen das Auftragen von und so. Sag du mal.
Ich würde sagen, mit dem Satz darf er sich gleich vorstellen, weil der legendäre Satz, den wir gerne zitieren, der kommt von ihm. Und insofern würde ich doch jetzt dann einfach gleich weitergeben, lieber Herbert Farnkrug, schön, dass du heute bei uns bist und stell dich doch bitte einmal vor, wer bist du, was machst du und für wen darfst du arbeiten?
Erstmal vielen Dank, Sascha und Gerard, dass ich mal hier teilnehmen darf. Sascha und ich sehen uns hier öfters in unseren Webinaren zum Thema für Gutachter vor allen Dingen. Ich selber arbeite bei der Magna. Magna sitzt in der Nähe von Magdeburg, deswegen Magdeburger Naturstein Magna, nicht Magna Carter. Mhm. Wir sind Zulieferer für Steinmetze. Wir fertigen nicht für Privatkunden. Ich leite dort seit 27 Jahren die Abteilung P3, abgekürzt für Pleiten, Pech und Pannen. Oder besser bekannt als Magna Beratungsservice. Das heißt, ich muss mich um alles kümmern, was nicht Marketing ist, sondern Technik. Problematische Geschichten, der Sascha kennt das, Estriche und Absenkungen zum Beispiel, Materialkunde, alles Mögliche im Endeffekt findet man auch unter Service auf unserer Website. Reinigung, ja gut, wie bin ich zur Reinigung gekommen? Eigentlich ganz einfach. Wir haben Materialien für den Flughafen Düsseldorf geliefert 2000. Und da hieß es dann, wir brauchen eine Reinigungsanleitung. Okay, was verstand ich von Reinigung? Nur wahrscheinlich das Gleiche, was Gerard erkannte, als er noch zu Hause bei Mutti gewohnt hat, nämlich nix. Ja. Und habe dann mit Henkel Ecolab, hieß das damals, mich mit dem Techniker zusammengesetzt. Nach 5 Minuten war klar, der hat keine Ahnung von Naturstand und ich habe keine Ahnung von Reinigung. So ist das Ganze entstanden. Und im Endeffekt sind daraus Leitsätze geworden. Der wichtigste Leitsatz, der hat Sascha schon angesprochen, Reinigung ist die Entfernung von Schmutz. Pflege ist das bewusste Hinterlassen von Rückständen. Das heißt, sobald ich eine Pflege auf meiner Arbeitsplatte, übrigens das heißt mineralische Arbeitsplatte, nicht Steinplatte, weil das umfasst dann auch Betonwerkstein, es umfasst Naturstein, es umfasst und so weiter.
Ja.
Nur reines Plastik nicht oder auch nicht wie früher Spanplatte mit Dezifix. Mhm. Also die Folie Dezifix ist da, Dekofix. Und deswegen, alles was Pflege bedeutet, heißt, ich habe Rückstände, die mir auf mein Lebensmittel übergehen können. Und es gibt zwar zugelassene Pflegezusätze, im Bereich von Wachsen zum Beispiel, Kanauberwachs wäre dann erlaubt, aber das kann natürlich auch den Geschmack ändern, des Lebensmittels, weil, jetzt muss man wissen, eine Küchenarbeitsplatte unterliegt der Bedarfsgegenständeverordnung. Als ausführende Verordnung für § 30, 31 Lebensmittel, Futtermittel und Bedarfsgegenstände Gesetz, die das regelt für Kontaktmaterialien. Das heißt, die Küchenarbeitsplatte unterliegt der Bedarfsgegenständeverordnung. Deswegen gibt es auch diese poppigen Farben nicht mehr, die wir noch vor 10 Jahren hatten. 2013 wurden für Quarzaglo die bestimmte Farbstoffe verboten. Ah. Auch das originale Triclosan wurde verboten für Kontaktmaterialien. Dementsprechend die Rückwand, da kann ich wiederum alles Mögliche machen. Weil normalerweise, bis auf meine Kinder, kommt keiner auf die Idee, Lebensmittel daran zu kleben. die Wurstscheibe.
Ja.
Wurstscheibe.
Ah, okay.
Um zu gucken, ob der Hund da hinkommt. Auch der Tisch unterliegt nicht der Bedarfsgegenständeverordnung, weil bestimmungsgemäß der Tisch einen Teller drunter hat.
Ah ja, nee, ist klar, richtig.
Das heißt also, bei der Küchenarbeitsplatte gelten ganz andere Gesundheitsregeln als bei der Rückwand der Küchenarbeitsplatte, den Möbeln oder dem Tisch.
Ja. Lieber Herbert, können wir eine Sache mal aufklären? Wir sprechen ja von, wir haben jetzt Steinarbeitsplatten genannt. Ich glaube, das ist so gebräuchlicher in dem Bereich. Können wir einmal die Unterschiede klären? Wir sprechen oft von Granit. Es ist aber nicht immer Granit, aber das ist irgendwie so ein Oberbegriff geworden. Es ist irgendwie Naturstein. Und erzähl doch mal, schlüssel doch das mal auf, so in ein paar Sätzen.
Ist eigentlich ganz einfach. So, der wichtigste Leitsatz ist, schwarze Granite und ehrliche Politiker gibt's nicht.
Ja.
Das heißt, ein schwarzer Stein ist niemals ein Granit. Granit, es hat immer mindestens 3 Farben. Das sind dann eher so die wir früher hatten, die Materialien, die so schwarz-weiß, beige gepunktet waren und so weiter. Mhm. Unverwüstlich im Grunde genommen. Sobald ich eine Aderung drin habe, ist es wahrscheinlich eher ein Gneis oder ein Quarzit.
Mhm.
So, das die Unterschiede, aber ich sag mal, bestehen eher nicht in der Gebrauchsfähigkeit, sondern in der Verformbarkeit. Die schwarzen Steine sind ähnlich wie Keramik, die sind sehr starr.
Mhm.
Das heißt also, die sind auch empfindlicher gegen Stoß. Wenn ich jetzt einen Granit habe, ich habe meinen Granit 20 Jahre auf der Küche liegen gehabt, der war dann patiniert und dann war gut. Ja, wenn er einmal durchpatiniert ist, heute ganz anders. Die heutigen Arbeitsplatten aus Naturstein, bis auf die schwarzen, ganz wichtig, sind resiniert. Das heißt, mit Hilfe einer Technik sind die Poren dort geschlossen worden mit Kunststoffen.
Mhm.
Gerade bei den Quarziten ist das notwendig. Alles, was Adern hat und Quarz mit drin hat, Quarz hat eine komische Eigenschaft. Ab einer bestimmten Temperatur, ich müsste jetzt nachgucken, 473 Grad, schrumpft es um 0,8%. Und dann habe ich immer Fehlstellen. Von der Natur her. So, die werden dann mit diesem Harz gefüllt, das lebensmitteltauglich ist. Jetzt kommt es nochmal darauf an, nicht nur, es muss nur lebensmitteltauglich sein, es darf eine bestimmte Menge nicht überschreiten. Bedarfsgegenstände vorhanden, es darf kein Bisphenol A drin sein und, und. Also es ist recht kompliziert. Aber deswegen sind die Oberflächen bei den polierten Platten immer dicht.
Ja.
Anders sieht das aus bei den satinierten. Das heißt also, Naturstein an sich war früher definiert, dass die Kapillaren, die da drin sind, zusammenhängen. Fangen wir mit der Ritzhärte an. Mit einem normalen Metallmesser kriege ich in den Granit, in den Gneis und auch nicht in einem schwarzen Stein irgendwelche Kratzer rein. Metallabrieb habe ich dann. Wie kriege ich den Metallabrieb weg? Ganz einfach, Zerranfeldscheuermilch und Mikrofasertuch. Überhaupt kein Problem.
Fall erledigt.
Fall erledigt. Erster Lifehack genau. Heute.
Ja, genau. Bei Keramikmessern kann die Sache anders aussehen. Keramikmesser können höhere Ritzhärten aufweisen und dann kann ich schon mal einen Kratzer reinbekommen. Das heißt, diese gesamten Hartgesteine sind küchentauglich. Jetzt kommt wieder der erhobene Zeigefinger. Ich kann bei allen den Kochtopf draufstellen. Kochtopf, das heißt 100 Grad.
Genau, so.
Nicht aber die Pfanne, die hat genau. 250. Das heißt, wenn ich jetzt die Pfanne rüberziehe, kann mir bei resinierten Platten, bei Naturstein, kann es sein, dass die Pfanne eventuell klebt. 250 Grad.
Kochtopf also ich die Kunststoffe anlösen und dann eine Verbindung eingehen mit der Pfanne.
Noch schlimmer ist dann der Gänsebräter. Der Gänsebräter, 250 Grad, fette Gans, so viel Fett drin, stelle ich auf die Platte. Dann habe ich eine punktuelle Temperaturausdehnung. Bei einem echten Granit macht es nichts mechanisch. Wie gesagt, die Resinierung und so weiter. Bei dem schwarzen Stein kann aber, bang, kann platzen. Mhm. Das heißt also, Gänsebräter immer auf irgendwas draufstellen, Metall oder sowas. Es gibt ja diese Metallgestelle oder selbst eine Keramikfliese. Dazwischen ist egal. Gilt übrigens genauso für Keramik und bei Quarzaglo noch viel schlimmer. Wenn ich sage Kochtopf, ich habe so einen blöden Fall gehabt, hat länger gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ich habe bloß den Suppentopf draufgestellt. Das war aber ein Suppentopf für Gasherde. Und die haben unten eine Warmhalteplatte eingebaut. Da habe ich die mal gemessen, war ich bei 250 Grad.
Boah.
Und dann war klar. Ja. Das heißt also, Naturstein, also Granit, Hartgesteine sind relativ unempfindlich.
Thema Temperatur. Die Resinierung, je nachdem, wie dick sie aufgebracht ist, hat natürlich auch Qualitätsunterschiede, ist klar.
Nee, die ist nicht drauf. Ganz kurz noch. Direkt muss ich direkt intervenieren. Die Resinierung wird aufgetragen im relativ flüssigen Zustand. Dann wird Vakuum von unten gezogen. Dann wird ausgehärtet und dann wird es erst poliert und geschliffen und poliert.
Ja.
Dass wirklich nur die Poren zu sind. Wäre es eine Beschichtung, kriege ich keine Zulassung für Lebensmittel.
Ich habe solche Platten natürlich auch schon gesehen. Du weißt, dass es sowas gibt. Vollkommen klar. Ist es trotzdem die Möglichkeit, dass ich das thermisch farblich verändern kann? Also wenn ich da jetzt einen zu heißen Topf draufstelle? Das wäre jetzt meine Frage, weil es ist ja eine Art Kunstharz, ne?
Kann theoretisch sein, ja.
Okay, alles klar.
Kann theoretisch sein, aber das wäre dann, es gibt noch ein weiteres Problem, das betrifft Quarzaglo und resinierte Natursteine. Keramik nicht so, das sind Weichmacherwanderungen. Diese Weichmacher können praktisch in den Kunststoff eindringen, ihn aufweiten und verformen. Und dadurch ändern sich die Reflexionseigenschaften. Deswegen kriegt man manchmal von den blöden Gummifüßen von der Kaffeemaschine die Flecken nicht weg. Manchmal hat man Glück, denn das heißt, ich bekomme sie weg mit Waschbenzin. Oder Aceton manchmal auch, reicht schon. Aber stehen die jetzt länger, vor allen Dingen bei Quarzaglo und auch bei resiniertem Naturstein, können dort dunkle Flecken entstehen. Da wurden wir gefragt, ja, ist dann das Material minderwertig? Nein, das Material der Gummifüße ist minderwertig. Hat der Hersteller ihrer Kaffeemaschine sie darauf hingewiesen, dass man da eventuell ein Stück Papier drunter legen muss oder ein Stück Styropor oder irgendwie sowas? Nein, ja, kann ich auch nichts machen. Also diese Weichmacherwanderung ist nicht zu unterschätzen. Oder Gummimatten drauflegen, weil für sich, für die Kaffeemaschine, ich habe eine Gummimatte drunter, genauso tödlich. Marmor und Kalkstein ist relativ selten bei uns in Deutschland, so in der Küche. Es sei denn, man ist im Altmühltal, dort ist es seit einem Jahrtausend seit 1000 Jahren gang und gäbe. Oder man ist in Eupen-Malmedy, belgische Seite, und deutsche Seite, der belgische Kalkstein wird dort seit Ewigkeiten verwendet. Auch ein großer Messerhersteller hier in Solingen hat seine Musterküche oder seine Showküche mit diesem belgischen Kalkstein ausgerüstet. Was machen die Leute in Belgien? Da gibt's Familienrezepte. Der eine nimmt Frittenfett und wenn die Platten kommen, wird eingerieben. Der nächste macht Olivenöl oder Sesamöl oder Kanauberwachs oder Bienenwachs oder sowas.
Nur Bananenschale hat mir jemand mal erzählt.
Nicht ist unmöglich in Belgien, genau. Ja. Auf dem Fußboden hat man dann Wurstwasser genommen. Nee, das hat einen bestimmten Grund gehabt. Also, Wurstwasser auf den Boden gekippt. Und das ist ja feins verteiltes Fett und ein bisschen Salz. Und dann hat man die Hunde reingelassen. Was machen die natürlich? Die Enzyme aus dem Speichel plus diese Fettreste machen die Poren dicht. Und so war der Boden unempfindlich.
Wir wussten, dass die Folge unterhaltsam wird.
Stell mir gerade vor, wie jemand seinen Chihuahua so auf die am Küchenarbeitsplatte stellt.
Und den er 3 Tage lecken lässt, ne?
Inklusive Rückenhand, ne? Ja. Das heißt also, die sind natürlich auch wesentlich kratzempfindlicher. Das heißt, wenn ich mir einen Kalkstein, einen Travertin oder einen Marmor zu Hause einbaue in der Küche, muss ich mit schnelleren Gebrauchsspuren rechnen. Und diese Materialien sind, bis auf Dolomitmarmore, sehr säureempfindlich. Mhm. So, das heißt also, kommt da Säure drauf, dann schäumt der vor Wut. Ne? Also so gesehen. Ich sage immer, mit Naturstein oder mit Kalkstein oder mit Marmor, dann ist es wie mit Verwandtschaft und Hämorrhoiden, da musst du mitleben. Wenn du sowas haben möchtest, dann musst du das so nehmen, wie es ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die können das. Ja. Aber es ist die Ausnahme. Der normale Küchenkunde möchte auch nach 50 Jahren keine Gebrauchsspuren haben. Weder an den Türen noch auf der Arbeitsplatte. Und das geht natürlich nicht.
So, Herbert, genau. jetzt habe ich mal eine Frage, so zu 2 Steinen, weil die so populär sind. Wenn du jetzt so ein Nero Assoluto hast oder so ein Taj Mahal, ich glaube, das sind so Steine, die im Moment rauf und runter verkauft werden. Was ist ein Nero Assoluto? Ist das ein Granit? Ist das ein Quarzit? Was ist das?
Nero Assoluto ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene schwarze Gesteine, die weltweit abgebaut werden. Die kommen zum Teil aus Südafrika, die kommen aus Simbabwe, die kommen aus Indien, aus Uruguay. Und wenn man es besonders teuer haben will, kommen sie auch aus Schweden. Allen gemeinsam ist, die sind hochdicht, haben so gut wie keinen Porenraum, reagieren aber empfindlich auf Wärmelampen. Das heißt, wenn Sie möchten, dass Sie Wärmelampen oder wenn Sie Wärmelampen eingeplant haben, bitte keinen Nero Assoluto nehmen oder aber größere Abstände und mehr Fugen. Die können nämlich platzen. Nero Assoluto hat nämlich keine Elastizität. Das gilt nämlich auch für Keramik. Und schwarze Granite gibt es ja ewig. Das heißt also, die Elastizität fehlt, aber dafür sind sie, sag ich mal, gegen Flüssigkeiten sehr, sehr unempfindlich.
Okay.
Was sie nicht mögen, und das ist den Gaboidengestein, so nennt man die unten warm kalt geworden sind, und da gibt es noch die oben kalt geworden sind, das nennt man Basalt, die haben einen hohen Eisenanteil. Jetzt nicht Rost oder so, sondern das ist in den kleinen Mineralien gebunden. Die mögen alle keine Phosphorsäure auf Dauer. Labrador, so ein Glitzergestein, ist ähnlich. Der mag nämlich auch keine Phosphorsäure. Das heißt also, wenn Sie regelmäßig Ihre Armaturen mit einem phosphorsäurehaltigen Produkt reinigen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn um die Armatur herum, wenn es dann ein bisschen blind wird.
Okay.
Mhm. So, das ist im Endeffekt das Geheimnis der dunklen Materialien. Klar gibt es noch riesige Unterschiede in der Struktur und Ähnliches. Aber für die Küchenarbeitsplatte selber, für den Endnutzer, das ist wurscht, der muss da drauf aufpassen. Und eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte eine Arbeitsplatte besichtigt aus Nero Assoluto aus Indien und die hatte einen hellen Fleck bekommen. Einen richtig großen hellen Fleck. Was war passiert? Ich merkte es schon so, da lief so ein Dachhase rum. Katze. Das heißt, die Katze hat auf die Arbeitsplatte gekotzt und da ist Salzsäure drin.
Oh ja.
Und es hat über Nacht gestanden und da gab es dann einen hellen Fleck. Ja, das heißt also auch, Flusssäure sollte man nicht verwenden. Jetzt sagt ihr natürlich, in der Küche verwendet keiner Flusssäure. Felgenreiniger enthält Flusssäure. Da hat jemand auf einer Arbeitsplatte die Felge sauber gemacht und man konnte dann praktisch hinterher sehen, die Platte war ein Totalschaden.
Ne, also, wobei man sagen muss, es sind sehr, sehr viel sind natürlich nur optische Beeinträchtigungen.
Jetzt kommt noch eins hinzu, Backofenreiniger.
Oh.
Ja, der Sascha hört schon. Backofenreiniger, der auf Basis von Lösemitteln ist, oder Lösungsmittel heißt ja chemisch richtig, ist kein Problem. Aber Backofenreiniger auf Basis von Kalilauge haut ihn jedes Material kaputt.
Ja.
Jedes. Also nicht nur Naturstein in Schwarz, nicht nur echte Granite, nicht nur Gneise, sondern tatsächlich auch Keramik und Quarzaglo. Bitte kein Backofenreiniger auf die Arbeitsplatte sprühen.
Es steht ja auch Backofenreiniger drauf, pflege ich dann immer zu sagen.
Ja.
Sollte reichen.
Genau.
Ja, sollte reichen. Eigentlich sollte es reichen.
Wichtig bei der Reinigung ist tatsächlich, dass man bloß keine Rückstände hinterlässt, weil die sehe ich auf einem schwarzen Material eher als auf einem bunten Material.
Okay, wunderbar. Kommen wir zum Taj Mahal. Ich glaube, das ist so einer der meistverkauften gerade. So, die Küchen werden heller, ne?
Es ist halt Modeerscheinung. Ja, Punkt.
Total. So.
Taj Mahal ist ein Quarzit. Mhm. So, jetzt muss man sich vorstellen, vor einer Milliarde Jahre ist so ein Granit verwittert. Es hat sich ein wunderschöner Sandstrand gebildet oder eine Sandgrube und ähnliches. Vor, jetzt muss ich wirklich nachgucken, ich glaube 300 Millionen Jahren, hat es dort Bewegung der Erdplatten gegeben in der Gegend um Diamantina, falls jemand auf Google Earth suchen möchte. Das ist praktisch der, da sieht man noch so einen Streifen, der praktisch in die Erde reingedrückt wurde. Und wenn das reingedrückt wird, normalerweise schmilzt Quarz bei sehr hohen Temperaturen, über 1000 Grad. Aber wenn da jetzt so ein bisschen noch was anderes reinkommt, wie Fluor zum Beispiel oder ähnliches, ähnliche Mineralien, dann geht das Schmelzen schon wesentlich bei niedrigeren Temperaturen. Und das ist beim passiert. Das, was wir heute sehen als lichtdurchlässig oder halb lichtdurchlässig, dann ist der Quarz schon sehr stark aufgeschmolzen. Und da passiert Folgendes, das nennt man Quarzsprung, wird der bei 473 Grad, verliert er ein gewisses Volumen, beziehungsweise drüber ist, erweitert er sich. Und je stärker diese Aufschmelzung ist, desto eher habe ich diese Aderungen, die drin sind. Mhm. Und diese Aderungen sind viel später aufgefüllt worden. Durch, das nennt man hydrothermale Lösung, klingt fürchterlich kompliziert, ist nichts anderes als Wasser unten aus dem Magma, was fürchterlich heiß ist und alles Mögliche mittransportiert hat. Sozusagen als Nebeneffekt, da sind das wieder verbunden. So, jetzt ist das, sind so die Schwachstellen in dem Material. Mhm. Und wenn ich die jetzt poliere und schleife, erstens, ich muss sie auch wieder resinieren, so nennt man das mit den Kunststoffen und so weiter. Mhm. Aber auch diese natürlichen Aderungen beim Schleifen sind ein Tick weicher als der Blockquarz, also als diese Quarzstücke. Und dadurch liegen die ein bisschen tiefer. Und das ist typisch. Mhm. An sich, Material ist top, kann man nicht sagen. Kleiner Hinweis noch, wenn ich an der Vorderkante dieser von der resinierten Platte sehe ich praktisch den durchgehenden ehemaligen Riss. Das gehört dazu. Vielleicht noch ganz kurz zum Assoluto. Ein Assolut, Dero Assoluto darf keine Risse haben. Ein Taj Mahal hat sie materialtypisch. Das ist einfach. Das ist so der große Unterschied.
Ja, also dann haben wir diese beiden wichtigen Steine besprochen. Die finden halt täglich so im Handel statt. Was wäre noch erwähnenswert? Welche Natursteine gibt es noch, die in der Küche tatsächlich verarbeitet werden?
Ja, wir merken in einigen Gegenden Deutschlands, Altmühltal zum Beispiel oder auch an der belgischen Grenze und auch in Norddeutschland, dass Kalkstein und Marmor verwendet wird. Zum Beispiel im Altmühltal der fälschlicherweise Jura-Marmor genannte Kalkstein und in Belgien ist es der auch Belgisch-Granit genannte Kalkstein. Der hieß eigentlich Petit-Granit, weil er fast wie ein Granit war für die Belgier. Diese Materialien entwickeln nach relativ kurzer Zeit eine Gebrauchspatina. Das heißt, die sind säureempfindlich. Jede Familie ihr Geheimrezept gehabt, von Frittenfett bis Bienenwachs, um das Ganze ein bisschen zu schützen. Alles natürlich nicht konform mit der Bedarfsgegenständeverordnung. Das heißt, im Profibereich sollte man es nicht nehmen. Aber man kann es nehmen, wie Travertin oder so. Man muss halt mit den Eigenschaften leben. Und wer das kann, bitte.
Das muss man wirklich mögen, ne? Diese Patina. Ja. Das weiß man dann und dann kann man sich drauf einlassen. Und für den Profi ist natürlich wichtig, der Profi muss es wissen und der Profi muss auch darauf hinweisen. Das ist wichtig.
Absolut.
Es gibt eine Erwartungshaltung natürlich vom Küchensuchenden an den Profi, dass der mehr weiß und dass der einen auf die Produkteigenschaften hinweist. Und Sascha hat das mal so schön formuliert, der Verkäufer, die Verkäuferin, ich sag mal, hat auch eine Aufklärungspflicht an der Stelle. Ne? Man muss auch nicht alles erfragen. Man kann auch einige Dinge proaktiv schon mal raushauen, die man so weiß, ne?
Ja, also wie gesagt, wir haben auch schon mal eine große Marmorküche in Düsseldorf gemacht und wie gesagt, gnädige Frau, das Tassos Marmor ist empfindlich, ja. Da sagt sie, hier macht sich mein Mann vielleicht mal ein Süppchen warm in der Mikrowelle. Unsere Köchin kriegt natürlich eine Granitarbeitsplatte.
Ja, auch
in
gut
der Gesindeküche, sehr schön. Ja,
so. Andere Materialien haben wir natürlich auch. Wir haben Quarzkomposit und Keramik. Mhm. Naturstein hat so die größte Vielfalt an möglichen Oberflächen. Quarzkomposit unterliegt natürlich auch der Bedarfsgegenständeverordnung. Das heißt also, hier dürfen keine Epoxidharze verwendet werden, sondern es sind Naturmaterialien plus unter 5% nicht wasserlösliche Kunststoffe. Warum? Ist eigentlich ganz einfach. Es gibt die Tiefluft holen wieder, das europäische Abfallverzeichnisverordnung. Das heißt also, Quarzkompositwerkstoffe, die weniger als diese 5% nicht wasserlöslichen Kunststoffe drin haben, gelten als Bauschutt und nicht als Sondermüll.
Okay.
Quarzkomposit hat eine ganz große, tolle Eigenschaft, nämlich kein Porenraum. Das heißt, dort kann nichts eindringen. Ideal praktisch sind seidenmatte Oberflächen oder auch am besten eignet sich bei Quarzkomposit die polierte Oberfläche für die Küche. Quarzkomposit, Temperaturbeständigkeit wird garantiert von den meisten Herstellern 120 Grad, einige sagen 150 Grad. Aber alles, wir hatten das schon betroffen, Kochtemperatur.
Also mein Finger macht so ungefähr, wahrscheinlich bei 50 Grad, sagt er jetzt nicht mehr weiter hinfassen. Also ich würde es nicht drauf ankommen lassen, ich würde was unterstellen.
Ganz klar.
Also kleine Ergänzung von mir noch, Herbert, berichtige mich bitte, wenn ich das falsch jetzt wiedergebe. Ich hatte nicht nur einmal bis jetzt die Kundenreklamation, dass im Studio sich ein Naturstein, polierte Oberfläche, angesehen wurde und es wurde dann ein Quarz gekauft. Ich würde jetzt mal sagen, der Glanzgrad der Quarzoberfläche entspricht nicht dem eines polierten Natursteines. Die sieht etwas matter aus. Also das ist immer sehr wichtig, dass die dann glauben, das ist fast so ein Spiegelglanz, wie bei ja einigen Tiefschwarzen möglich ist. Das ist bei Quarzaglo nicht hinzukriegen.
Absolut korrekt. Das heißt, Quarzaglo würde ich eher mal als seidenmatt bezeichnen, auch wenn er als poliert verkauft wird. Ich habe immer auch im Streiflicht Änderungen in der Struktur. Das liegt einfach in der Herstellung und in den verwendeten Materialien, die da drin sind, die einfach unterschiedliche Härten haben. Der Quarz ist buckelhart, das Bindemittel mit 5% ist in Anführungsstrichen relativ weich. Dann kommen noch die mineralischen Farbstoffe hinzu, also keine AZO-Farben, die sind verboten seit 2013, sondern es ist wirklich nur Mineralmehl. Und dadurch kriege ich keinen Hochglanz hin wie bei einer lackierten Oberfläche.
Aber Herbert, ganz kurz, das war das Stichwort. Mineralmehl, einmal, dass wir erklären, wie das Material hergestellt wird. Das ist ein Mehl, das sind Quarze oder Minerale, du kannst das kurz aufschlüsseln. Und dann gibt es ein Harz, mit dem Harz wird das Material gebunden. Und dann werden im Grunde genommen diese Platten ja gebacken, so wie man das auch von diesen, ich vergleiche das mal, Quarz-Komposit-Spülen kennt, wie auch immer. Erklär das mal, nicht zu aufwendig, aber dass das das, was im Kindergarten auch verstehen würden.
Okay, die Herstellung von Quarz-Komposit ist eigentlich recht einfach. Man nimmt Quarzkörner, natürliche Quarzkörner, das heißt, die kommen aus weltweiten Produktionsstätten. Sie kennen alle Quarzsand, der ist sehr fein, dann gibt es auch größere Brocken, die kommen aus Brasilien. Die werden dann auf die richtige Größe gemahlen. Dann haben wir Farbstoffe. Jetzt früher hat man Kunststoffe oder chemische Farbstoffe benutzt, darf man heute nicht mehr. Heute nehme ich zum Beispiel Feldspäte, das sind so Teile von Granit, ja, die dann schön farbig sind. Dann kommt dann noch ein bisschen zusätzlicher rein, Stabilisatoren nimmt man das. Die dürfen auch nicht zu rund sein, die ganzen Quarzkörner, damit das erstmal gemischt. Und dann kommt ein Bindemittel rein und das wird dann, das nennt sich Polyester, das hat eine Lebensmittelzulassung hat. So, und dann wird das in so eine Art Backform reingepackt. Muss man sich vorstellen, wie so ein Backblech. Dann wird das praktisch gewalzt oben, damit möglichst wenig Luft ist. Also deswegen ist da ein bisschen so eine Art Papier drauf. Und dann kommt es in einen Ofen rein. Das kennen die Leute, die Autos reparieren. Wenn das Harz härtet, was macht es dann? Es wird heiß. Und wenn ich in das Ofen reinschiebe und Temperatur hinzugebe, läuft diese gesamte Erhärtung wesentlich langsamer ab und dadurch habe ich keine Spannung im Material. Und dann, nach einer gewissen Zeit, kühlt das dann ab. Das ist praktisch wie so ein, ja, wie in einer Großbäckerei, so ein Kühllaufband. Und dann muss das auch erstmal zwei, drei Tage stehen, bis auch wirklich alles fest ist. Und dann geht es erst in die Poliermaschinen rein.
Guck mal, Gerard war den Tag in Chemie nicht da. Endotherme und exotherme Reaktionen.
Ich wollte es ja nicht so
holen.
Deswegen habe ich es auch so erklärt, dass auch Gerard es versteht.
Ja, das ist wichtig.
Ja, genau.
Ja,
ist korrekt. Alles gut.
Hundertprozentig.
Genau richtig.
Ass rein. Sehr schön.
So, wird auch tatsächlich im Handel häufig falsch erzählt, dass die meinen, das kommt bei 300 Grad in den Backofen oder so ähnlich.
Dann wird die Platz, wenn ich dann praktisch nur so schnippe, dann hat jeder von uns einen Haufen Handteller großer Stücke.
Pling.
Was ist das Tolle an dem Quarz? Er hat keine durchgehenden Porenräume, ähnlich wie bei Naturstein.
Ja.
Und der polierte Quarz ist relativ gut in der Küche. Welchen Haken hat er? Im Streiflicht sehe ich immer Unterschiede.
Ja.
Und deswegen ist auch in dem Merkblatt Küche vom AMK und auch vom Bundesinnungsverband der Steinmetze steht drin, Streiflicht ist zur Bewertung nicht zugelassen.
Genau.
Punkt.
So.
Weil das kann ich nicht ändern.
Aber dadurch, dass das Material jetzt eben nicht porig ist, ist es natürlich auch nicht fleckempfindlich. Ne?
Richtig. Definition von Fleck machen wir gleich.
Ja, okay, super.
Na, weil das ist nämlich auch, da gibt es auch Unterschiede. Aber die polierte Oberfläche ist diejenige, die am leichtesten sauber zu bekommen ist. Und genau wie bei Naturstein ist auch dort die polierte Oberfläche, die super sauber zu bekommen ist.
Ja.
Bei Keramik sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, kommen wir zur Keramik. Wunderbar.
Dekton oder Neolith oder sowas und Marketing sagt dann, was weiß ich, Sinterit Stone und so. Es sind keramische Werkstoffe. Ne? Lassen wir mal. Mhm. Das ist Marketing halt. Ne? Jeder möchte was Besonderes sein. Aber packen Sie das alles unter keramische. Was ist der Gemeinsamkeit? Wie werden die hergestellt?
Ja.
Heutzutage relativ kompliziert. Es ist Rollenpresse. Müssen Sie sich vorstellen, da kommt ein Pulver, was vorgemischt ist. Hochkompliziert. Muss man wirklich wissen, dass die Rohstoffe da richtig ausgewählt werden. Dann muss man sich, wie kann man sich das vorstellen? Das liegt auf einem Blech drauf, in Anführungsstrichen in einer bestimmten Feuchtigkeit. Dann kommt zwei Rollen mit unendlich viel Druck und pressen das zusammen. Und dann ist die, wie so ein Panzerkeks ungefähr, schon zusammen. Dann kommt, je nachdem, entweder vorher oder nachher, je nachdem, welcher Hersteller das ist, kommt das Dekor drauf. Bei Billigprodukten haben sie nur das Dekor obendrauf und haben noch nicht mal die Grundfarbe gleich. Nach dem Motto, unten drunter ist hellrot und obendrauf schwarz, dann wissen sie schon, billig. Wenn der Grundton gleich ist und das Dekor obendrauf ist, ist der Standard. Und seltenerweise ist, es gibt auch mittlerweile Produkte von vielen Herstellern, die durchgefärbt sind. Das heißt also, der 3D-Drucker, der diese Düsen steuert, macht auch die Maserung komplett von unten nach oben. Das heißt also, lassen sich immer besser mal so eine Bruchkante zeigen oder an dem Muster mal ein Stück abschlagen, dann wissen sie ungefähr, ah ja, ne, da sind wir im Bereich der Qualität bzw. der optischen Qualität.
An dem Muster ein Stück abschlagen, ich sehe das gerade so im Handel, was da bald los ist.
Oder man kann es auch schon erkennen manchmal.
Ja, ja.
Das heißt also, wenn es an der Gesächtkante, an der Schnittkante, ja genau. So, dann kommt das in den Backofen rein. Jetzt wird ich gebacken bei 1200 Grad.
Ja.
In so einem Rollenofen, ne, wo man auch hier Tiefkühlpizza vorbereitet. Ne? Und dann läuft das durch. Und der Trick besteht darin, erstens, die Platte hat vorher ein bestimmtes Volumen gehabt und die schmilzt zusammen. Das nennt man Sintern. Sintern klingt kompliziert, ist eigentlich ganz einfach. Die einzelnen Körner verschmelzen an den Spitzen. Und dadurch schrumpft das Ganze. Das heißt also, bis zu 20% Volumen ist weg. Und wehe, ich mache es zu früh aus dem Ofen, zu spät oder beziehungsweise auch, dass der Brand nicht richtig ist oder weil die Farben sich auch immer ändern. Das heißt, die bei keramischen Werkstoffen grundsätzlich kann man immer nur aus einer Charge was Passendes finden. Sind die Chargen anders und selbst wenn der Meister hat ein großer Kittel angezogen statt einen braunen Kittel, den er sonst hat. Und schon habe ich eine leichte Farbänderung innerhalb einer Charge. Das heißt, wir können das nicht steuern. Wir können das nur ganz gering steuern. Dementsprechend immer eine Charge ist wichtig. Wenn Sie mal eine Platte austauschen müssen, eine Besonderheit sind die schwarzen Materialien in Keramik. Die kann ich fast gar nicht steuern. Das heißt, ich mische meine Mischung wie immer und gucke hinterher, was hinten rauskommt. Das heißt auch die Oberflächenstruktur. Das heißt also eine basaltgraue Platte von Hersteller XY passt nicht unbedingt zu der nächsten Lieferung, die am Tag später produziert hat. Obwohl die gleichen Materialien verwendet wurden. Wir haben uns da mit den Keramikleuten schon mal auseinandergesetzt.
Ja.
Vorteil der Keramik. In matter Oberfläche ist die super reinigungsfähig. Nur die Keramik. Wehe, die Keramik ist poliert. Finger weg. Durch das Pressen entstehen sogenannte brand- und pressbedingte Porenräume. Wenn ich jetzt die Oberfläche schleife und poliere, mache ich die auf. Und die Dinger sehen aus wie ein Boxbeutel. Das heißt, am Anfang ist der Schmutz, passt der noch zur Farbe? Mit der Zeit geht der Schmutz aber raus. Einige Keramikhersteller machen dann schon mal einen Trick 17, kippen ein bisschen Imprägnierer, damit der Staub zusammenpappt, bis es über die Gewährleistungszeit weg ist. Aber irgendwann habe ich andersfarbigen Schmutz drin und den kriege ich kaum raus, weil das wie so ein Boxbeutel ist. Das heißt, ich habe keinen Spülraum, geht nicht. Bei unseren Kunden haben wir immer gesagt, polierte Oberflächen bei unseren Keramikoberflächen bitte nicht in der Küche, ja, weil auch die Kratzfestigkeit drastisch kleiner ist.
Also wenn wir jetzt von einer mattierten Oberfläche sprechen, dann sprechen wir von dieser, ich sag mal, welligen, nicht ebenen Oberfläche, die meinst du? Nicht eine ultra matte Oberfläche, sondern so eine, ja, Berg- und Talbahn nenne ich es jetzt mal. Auch
Seidenmatt. Ich würde es immer irgendwie so wie Seidenmatt bezeichnen. Das ist so ein umgangssprachlicher Begriff, glaube ich, irgendwie in der Größenordnung.
Ich habe eine makroskopische Struktur. Mhm. Das ist der Trick dabei. Ich kann das nicht vermeiden, auch bei, durch die Rollenpressen, dass ich dort eine Struktur reinbekomme. Ja. Also ich kann jetzt bei einem Hersteller, bei Neolith, ob das jetzt Silk ist oder Satiné oder normal. Das ist alles die Brennhaut. Die Brennhaut darf nicht verletzt sein. Dann ist gut. Hm. Ist die Brennhaut verletzt? Käse. Wie kann ich das testen? Für den Gutachter, Rußpulver. Gibt es in Dosen. Benutzt man immer für Schmiermittel als für bestimmte Maschinen. Das mal drauf schmieren. Versuchen Sie das mal wegzukriegen. Dieses Pulver benutzt man bei einigen Maschinen als Schmiermittel, die kein Wasser, kein Öl haben dürfen. Hm. Lebensmittelbereich. Ne? Hm.
Graphit.
Graphitpulver, genau, mir fiel gerade der Name.
Graphitpulver, ja, alles klar.
So, mit dem Graphitpulver rübergehen, versuch mal wegzukriegen.
Okay.
Und sobald ich das nicht wegkriege, dann weiß ich ganz genau, die Oberfläche ist geschliffen worden.
Okay.
Finger weg von solchen Oberflächen in der Küche.
Ah, okay.
Die auch lebensmitteltechnisch nicht unbedenklich sind, weil Bakterienstämme, die sich dort einlagern, kriegen sie nicht mehr raus.
Ja.
Und Viren natürlich auch nicht. Ja. Das heißt aber, deswegen optimale Oberfläche, Zusammenfassung von Naturstein und Quarzaglo ist poliert. Mhm. Optimale Oberfläche bei Keramik ist die Brennhaut, das heißt matt.
Lieber Herbert, kommen wir doch zum Kernthema. Heute geht es doch um die Reinigung eben dieser ganzen Platten, die du so wunderbar erklärt hast. Wo gibt es, ich sag mal, wesentliche Unterschiede erstmal oder was sind vielleicht auch gemeinsame Reinigungstipps zu diesen einzelnen Oberflächen?
Grundsätzlich gilt: Reinigung ist die Entfernung von Schmutz, Pflege ist das bewusste Hinterlassen von Rückständen. Das heißt also, alles, wo Pflege drin ist, außer jetzt bei Marmor und Kalkstein, aber das ist eine Geschichte, die außerhalb der Lebensmittelkontrolle läuft, hat nichts zu suchen auf einer mineralischen Arbeitsplatte. Weder auf Keramik, noch auf Quarzaglo, noch auf Naturstein.
Ja.
Das heißt, Reinigung. Was heißt Reinigung? Reinigung heißt Entfernung des Schmutzes. Bei der Schmutzentfernung oder bei der Reinigung sind im Endeffekt vier Sachen wichtig. Chemie, Temperatur, Einwirkzeit und Mechanik. Und dann kann bei allen ins Klo greifen. Das heißt, ideal sind rückstandsfreie Glasreiniger für die tägliche Reinigung oder die Reinigung nach dem Kochen oder sowas. Wo ist da der Unterschied? Ganz einfach, es gibt drei verschiedene Arten von Glasreinigern. Einmal eingefärbtes Wasser mit irgendeinem Polymeren drin, also Kunststoffen drin, ideal für die Fensterscheibe innen, weil die Kratzer überdeckt werden. Dann Glasreiniger Nummer 2, wo ich immer sage, mit dem Harakiri-Symbol, das ist der mit dem Perleffekt. Finger weg von solchen Substanzen, die haben auf Arbeitsplatten nichts zu suchen. Auch hier wiederum, die sind nicht rückstandsfrei. Und dann gibt's die Gruppe der rückstandsfreien Glasreiniger. Im Profibereich wäre das zum Beispiel Clinil, der Firma Ecolab. Kriegt man im Gebäudereiniger Fachhandel, hat einen Ammoniakanteil. Übrigens, die Rezeptur ist uralt. Sascha ist, glaube ich, der älteste von euch beiden. Kennst du noch den blauen
Wirbel? Nur, weil ich so aussehe?
Ja, ja.
Jetzt fliegst du gleich raus.
Kennst du den blauen Wirbelwind noch von Ajax?
Nee.
Kennst du den noch, Gerard?
Klar.
Okay, dieser blaue Wirbelwind war nämlich ammoniakhaltig und deswegen, das ist das Rezept vom Klinik. Im Consumer-Bereich kann man das nicht verkaufen mehr. Heute, weil die jungen Leute möchten es immer gut duftend haben.
Ja.
Im Consumer-Bereich, der beste, den wir getestet haben, ist von der Firma Frosch. Der nennt sich Frosch Spiritus Glasreiniger.
Den empfehlen
nicht
wir
die,
immer.
Ja. Nicht die anderen Sorten, bitte. Ja, aber dadurch habe ich also eine sehr gute Anlösekraft. So. Temperatur spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt nur zwei Reinigungsmittelgruppen, die Temperatur benötigen, nämlich Waschmittel zur Enzymen, für die Enzyme, und Spülmittel, die in der Küche nur im Becken sowas zu suchen haben. Warum bin ich so gegen Spülmittel? Ganz einfach. Spülmittel sind somit das Schlimmste, was man machen kann in der Küche. Dann sagen die Leute, das ist doch harmlos. Von wegen harmlos. Spülmittel haben nämlich eine bestimmte Eigenschaft. Die Tenside, die drin sind, also die, die den Schmutz festhalten, sind wie eine Kugelschreiberfeder. Wenn es warm ist, streckt sich das. Wenn es kalt ist, zieht sich das zusammen. Männer kennen diesen Effekt mit warm und kalt. Und man muss sich vorstellen, wenn das warm ist, zieht das elektrostatisch den Schmutz an. Ist zwar nicht ganz richtig. Und wenn es abkühlt, klemmt es praktisch den Schmutz ein und hält den im Wasser. Jetzt gehe ich mit dem Keimverteilungslappen, besser bekannt als Spültuch, gehe ich hier über meine Arbeitsplatte. Was macht dieses Tensid? Krallt sich sofort in der Oberfläche fest. Das Ganze dann nach 40, 50, 80, 90 Mal habe ich eine hauchdünne Schicht, die klebrig ist und sich in der Oberfläche, auch in der polierten, festgekrallt hat. Und in dem Moment ist die Oberfläche empfindlich. Ich stelle eine heiße Tasse ab und habe auf einmal einen Rand. Um Gottes Willen. Ja, die teure Arbeitsplatte. Ja, und Rand.
Das ist reicht auch ein Glas Wasser, ne? Wenn einfach so ein bisschen Wasser runterkleckert, der Rand, der dann entsteht durch die Kapillarwirkung da.
Richtig, richtig.
Das Spülmittel wird im Prinzip wieder angelöst. Der Rückstand wird angelöst.
Genau das. Ne? Aber noch besser geht's mit der Teetasse oder Kaffeetasse.
Ja.
Oder hier heißer Rum für Sascha, ne? Wenn es kalt wird.
Ist klar.
Man hat mir ja gesagt, Küchenspezialisten trinken immer Rum, machen immer Grog. Rum heiß machen, Teebeutel rein. Dann passieren zweierlei, nämlich erstmal die Tenside quellen auf und jetzt das Kondenswasser nimmt dann auch noch den Kalk auf, der gebunden ist. Aus dem kalten Wasser. Ich habe also mit dem Verband der Spülmittelhersteller fast einen Krieg angefangen und die sagten, nein, das ist geeignet, ne? Man muss es nur abspülen. Ich stelle mir gerade vor, wie die Hausfrau mit der Brause da steht und die Arbeitsplatte eben kurz in der Küche abspült.
Sollte sie ja dann.
Ja,
damit funktioniert.
Richtig, also Möbel und Fußboden wird wahrscheinlich also dann aufquellen wie sonst was, ne?
Ja. Von Gérard habe ich mal gelernt, diese zwischen Daumen und Zeigefinger ein Tropfen von diesem Spülmittel und dann unter Wasser mal warten, bis dieser glibbrige Effekt weg ist. Man braucht Massen an Wasser. Also wer glaubt, mit einem leicht feuchten Tuch kriegt man das weggewischt. Nichts kriegt man weggewischt.
Das Schöne dabei ist, und das ist genau der Begriff Schmutzpolitur. Diesen Schmutz kann ich polieren. Wenn man sich dann wundert, ich habe eine matte Oberfläche und nach ein paar Jahren ist die schön glänzend, das ist nichts anderes als der klebrige Papp, der oben drauf ist. Und das ist dann auch natürlich nicht mehr lebensmitteltauglich, muss man sich überhaupt im Klaren sein. Das runterzukriegen ist nicht ganz so einfach, aber es gibt eine blöde Methode, die nennt sich Ceranfeldscheuermilch. Mit Ceranfeldscheuermilch kriege ich das runter.
Ja. Oder mit dem Zauberschwamm. Also ich nehme auch einen Melaminschwamm, der geht auch, ist einfach mechanisch runterkriegen. Wenn die Platte, je nachdem nach Material, ne?
Klar. Melaminschwamm, ja okay, kann man nehmen. Aber ich benutze immer Ceranfeld-Scheuermilch. Oder wenn die Monteure mal mit Silikon gekleckert haben, Dr. Beckmanns Putzstein.
Genau.
Funktioniert auch gut, ja.
Ja, und das geht jetzt aber für alle Materialien, die wir eben besprochen haben.
Ja, an sich schon, ja.
Okay, gut. Ja. Also Sascha, im Übrigen warte ich sowieso schon lange darauf, dass uns irgendein Spülmittelhersteller nochmal mit Schmutz beschmeißt, so oft wie wir darüber gesprochen haben, dass es eben Geschirrspülmittel ist und nicht für die Arbeitsplatte geeignet.
Ja, oder dass Firma Frosch uns zumindest mal jedem eine Probe schickt, dass wir es auch mal, wir empfehlen es immer, also ich nutze den auch selbst zu Hause, aber da hat es auch noch von, wie heißt die Firma, Werner und Merz, glaube ich, noch keiner auf uns zugekommen. Das hätte doch längst mal jemand hören müssen.
So eine Palette eigentlich. Froschreiniger, warte mal ab, kommt. So, Herbert, wir wollten dich natürlich nicht unterbrechen,
ja, Entschuldigung.
Aber so viel Spaß muss sein.
Einwirkzeit.
Ja.
Die Einwirkzeit von einem Glasreiniger liegt so bei vielleicht 10 Sekunden. Mehr brauche ich nicht.
Ja.
Ceranfeldscheuermilch braucht null Einwirkzeit. Das ist reine Mechanik.
Ja.
Ja. Das heißt also, die Einwirkzeit spielt bei stark verkrusteten Schmutzen, die angetrocknete Soße, spielt sie noch eine Rolle. Da muss ich aber eventuell Bref gegen Fett zum Beispiel nehmen, ne? Aber wenn ich solche Bref gegen Fett nehme oder auch die entsprechenden Produkte von Frosch oder wie auch immer, wie sie heißen, Henkel oder so, oder Reckitt Benixer, wenn man schon mal die Firmen nennt, muss man ja neutral sein, dann muss ich auch mit dem Glasreiniger hinterher, um die Resttenside wegzuwischen. Das heißt also nicht nur das Zeug, sondern ich muss hinterher auch noch mit dem rückstandsfreien Glasreiniger die Schmutzreste und die Tensidreste abspülen. Sonst schmeckt die Wurst wieder komisch.
Mhm.
Mechanik, der Spülschwamm. Muss ich mal sagen.
Welche Seite?
Die dicke Seite, die ist okay. Ja, damit kann ich Sand aufnehmen und damit kann ich auch die Oberfläche schön verkratzen. Das heißt, er sollte sauber sein. Die Rückseite, die schmale Seite. Die böse Seite ist nämlich nicht Kunststoff, sondern in diesem Kunststoff ist Schleifmittel drin. Und damit kriege ich, das sind Korunde, damit kriege ich super die olympischen Ringe rein, auch in Nero Assoluto.
Ja.
Also Finger weg von dieser Seite.
Auch ins Kochfeld, überall. Also damit kriegst du nahezu alles kaputt gescheuert, ne?
Ja. Richtig, genau. Komischerweise zum Beispiel bei Naturstein kann man auch diese Stahlschwämme nehmen. Ja, das mache ich auch öfter. Man muss halt ordentlich nacharbeiten, damit kein Rost entsteht.
Ja, es steht da grundsätzlich Topfschwamm drauf, weil die Dinger für Töpfe gedacht sind. Und zwar
genau.
Für Edelstahltöpfe, Punkt. Sag mal, Herbert, gibt es besondere Lappen oder Tücher, die du empfehlen würdest?
Ganz klar. Mikrofaser. Aber Mikrofaser ist nicht Mikrofaser. Es gibt zwei Hauptgruppen, nämlich glatte Mikrofaser, die für Fensterscheiben geeignet sind und die ein geringes Schmutzrückhaltevermögen haben. Und dann gibt es die sogenannte Schlingenmikrofaser. Sieht noch ein bisschen aus wie Frotte. Das ist mal hier so ein typisches Anti-Fett-Tuch. Ja. Gab es da bei Aldo. Wobei es eine Lüge ist, ich habe x-mal bei meinem Bauch streicheln lassen, das Fett blieb trotzdem da. Diese Mikrofaser besteht aus kleinen Häkchen. Und diese Häkchen, wir sind hier eingewebt. Bei der glatten Mikrofaser ist die eingeschossen mit Wasserstrahl. Aber Mikrofaser hat mehrere Eigenschaften. Das ist meine Mikrofasertuch, so ein klassisches. Wichtig ist bei der Mikrofaser, wie wirkt sie? Wenn ich jetzt mal mein Antifettpad nehme und ziehe praktisch den Schmutz weg, jetzt gehe ich wieder zurück, dann lagere ich den Schmutz wieder ab.
Ja.
Das heißt also, ein Mikrofasertuch immer nur in eine Richtung wischen. So. Das hat man mit der Zeit immer drin. Und jetzt kommt der Trick, der Profi-Trick. Der Profi nimmt nicht den Lappen, knüttelt ihn zusammen und macht so, sondern der Profi faltet den Lappen und sagt sich, pass auf, ich habe hier die Oberfläche. Jetzt ist die Oberfläche schon schmutzig, nämlich
falte ich ihn um.
Dann falte ich ihn um. Und genau mit dem Trick kriege ich es super sauber. Bei sehr dichten Oberflächen wie Ceranfeldern reicht oft ein wenig Wasser. Mikrofaser allerdings vorsichtig beim Waschen. Grundsätzlich erstmal, wenn Sie Mikrofaser kaufen, erst einmal waschen und bitte nicht in den Trockner stecken, weil dann verliert die Mikrofaser nämlich ihre Fähigkeit. Das ist den wenigsten bewusst. Das sind so die Hauptkomponenten. Chemie, Temperatur, Einwirkzeit und Mechanik.
Der Sinnerschen Kreis. Haben wir wieder, genau.
Gerard kennt ihn, den Sinnerschen Kreis.
Genau. Der Herr Sinner war übrigens bei Henkel. Netter Mensch. Auch schon lange verblichen, aber egal. Und das wieder, ja, ich putze ja nur mit Wasser. Stimmt, mit Wasser kann man nur putzen, nicht reinigen. Mit Wasser kann ich zwar wasserlösliche Schmutze entfernen, aber ich hinterlasse in der Regel was. Außer man wohnt im Westerwald. Die haben so weiches Wasser, da kriegt man die Seife gar nicht von der Finger runter. Deswegen kann man im Westerwald auch gut Tee trinken, aber keinen Kaffee. Kaffee braucht viel Wasserhärte und Tee braucht keine Wasserhärte. Deswegen also für die Spezialisten. Das heißt also, wohnen Sie in der Gegend mit einer geringen Wasserhärte, wird der Kaffee wahrscheinlich lausig sein.
Ja.
Bei jedem Wischen mit Wasser hinterlassen Sie eine Kalkschicht. Im Westerwald hauchdünn. In Köln haben Sie Wasserhärten bis 28, ebenfalls in Hamburg. Ja, genau. Da können Sie einmal der Woche eine Kaffeemaschine entkalken.
Mhm.
Das heißt also, ich brauche ab und zu mal eine saure Reinigung. Aber beim sauren Reinigen muss man aufpassen. Die normalen Arbeitsplatten, das nennt sich Aminosulfonsäure zum Beispiel, die wird in der Regel verwendet für Kaffeemaschinen, also als Pulver, das kennt man vielleicht vom Auflösen her. Habe ich aber oft Phosphorsäure drin. Und Phosphorsäure kann bestimmte Steine, nämlich die schwarzen Steine, angreifen. Immer schön um die Armatur rum, am besten die Armatur einmal am Tag einsprühen und das Zeug läuft runter, dann habe ich irgendwann eine matte Stelle. Einem echten Granit, der macht das nichts. Und einem Quarzit macht das auch nichts. Aber wie gesagt, den schwarzen Stein macht es eventuell was. Mhm. Und was nehme ich dann? Da gibt es zum Beispiel Produkte von Frosch. Frosch-Zitronenreiniger zur Kalkentfernung, Breff gegen Kalk, geht auch. Wichtig ist bei diesen Produkten immer, ich muss mit viel Wasser oder mit meinem rückstandsfreien Glasreiniger hinterher spülen.
Ja.
Ne, damit das nicht schmeckt wie sonst was.
Das Material muss, also dieser Stoff, dieses Reinigungsmittel muss wieder runter, ne?
Jetzt kommt das Schlimme, Essig. Ich mache das mit Essig. Mein Stein macht das nichts. Meine Keramik macht es nicht, mein Quarzaglo macht es auch nichts. Aber ihren Armaturen macht es was. Warum? Essig ist wie ein Politiker, extrem kriechfähig. Das heißt, es ist ein in Wasser gelöstes Gas und das kriecht langsam in die Armaturen rein und macht ihnen die Kupfergewinde kaputt. Das heißt also, und auch Spiegel, bloß nicht mit Spiegel. Und am besten noch heißes Essigwasser. Dann riecht das super gut, ihre Spiegel sind kaputt, die Armaturen geben da früher den Geist auf, als man eigentlich geplant hat. Bitte kein Essig. Mhm. Bringt nichts. Jetzt sage ich nehme Zitronensäure, ist ein Bioprodukt. Zitronensäure bildet Rückstände mit dem Kalk und dann sogenannte Zitrate. Und die sind schwer wasserlöslich. Somit kriege ich eine Kaffeemaschine ratzifatzi kaputt, sind nämlich die Leitung verstopft. Mhm. Ja, auf der Arbeitsplatte wäre dann natürlich eine Schicht drauf, die auch nur schwer wasserlöslich ist. Mhm. Na, wie gesagt, mit einem Putzstein oder mit Zerranfeldschirm, ich kriege es runter. Aber ansonsten fürchterlich. Das klebt wie die Pest. Mhm. Das heißt also, Bio ist dann lang nicht gut. Mhm. Es gibt sogenannte Zitronenreiniger. Und wenn der pH-Wert kleiner 3 ist, wissen Sie ganz genau, ist Zitronenduftstoff drin. Weil Zitronensäure zerfällt bei einem pH-Wert von 3 und das riecht dann etwas unangenehm. Mhm. Ja, also da muss man schon gucken, ist da Zitronenduftstoff drin oder wirklich. Oder mit der Kraft der Zitrone heißt auch oft, auf so einen Container, Kubikmeter, kommt ein Tropfen Zitronensaft rein. Mit der Kraft der Zitrone.
Ja.
Aber es ist nicht Hauptbestandteil.
Aber ja. Jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Jetzt haben wir eben so zwei Reinigungsmittel genannt. Zum Beispiel diesen Breath Power Fettlöser zum Beispiel. Und natürlich, ich sag mal, den Frosch Spiritus Reiniger. Alle beiden Reinigungsmittel kannst du auf den Oberflächen Quarz Composite, Keramik, Quarzit, Granit etc. verarbeiten, ohne die Oberfläche zu beschädigen, sage ich jetzt mal. Das ist ja das
Entscheidende. Wenn du nicht gerade in die Flasche mit Gewalt dagegen knallst.
Ja, okay.
Ja, okay. Aber chemisch nein, chemisch nicht.
Okay. Das ist ja das Wichtige, das wollen ja die Nutzer wissen. Kommen wir zum Thema Desinfektion. Wir hatten ja alle so eine wunderbare Zeit, die hieß Corona, Covid, wie auch immer. Da haben wir alle desinfiziert wie die Weltmeister, die Küche wahrscheinlich mehr als sonst. Wie ist damit umzugehen? Welche Desinfektionsmittel darf man oder darf man die überhaupt auf den Platten verwenden?
Ja, also das ist relativ einfach, wenn man weiß wie. Desinfektion ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig gewesen. Jeder Profikoch weiß, sobald ich Geflügel habe, muss ich hinterher desinfizieren gegebenenfalls. Ja, das heißt, was heißt eigentlich Desinfektion? Da gibt es sogar eine Definition laut dem deutschen Arzneimittelbuch. Oder das heißt, totes oder lebendes Material in einem Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann. Einmal die Begrifflichkeiten antibakteriell, wie der Name schon sagt, gegen Bakterien. Es gibt Arbeitsplattenhersteller, die sagen, ja, meine Oberfläche ist antibakteriell. Antibakteriell ist auch eine verschimmelte Brotscheibe. Ne? Das ist auch antibakteriell, ganz klar, wegen der Pilze, ne? Penicillin. Ja. Fungizid heißt gegen Pilze und Virozid heißt gegen Viren. Zum Beispiel bei Keramik ist es relativ unproblematisch. Bei Quarzaglo und bei Naturstein muss man ein bisschen differenzieren. Warum? Zum Beispiel kann bei Naturstein die Schutzbehandlung, Imprägnierung, durch bestimmte Desinfektionsmittel entfernt oder geschwächt werden. Normalerweise bestehen Desinfektionsmittel wie Sagrotan, kennen Sie vielleicht als Handelsname. Da gibt es einmal Sagrotan schimmelfrei oder schimmelfrei heißt das. Das ist ein Chlormaterial. Das heißt, dort ist Natriumhypochlorid drin. Das riecht auch so ein bisschen nach Chlor. Mhm. Wobei, das Chlor riecht nicht, sondern nur die Verbindung mit dem Schmutz, die riecht dann so. Das heißt also, wenn man ins Schwimmbad reinkommt und es riecht nach Chlor, dann ist es nicht das Chlor, was riecht, sondern das ist der Schmutz, der so riecht. Das heißt, das Wasser ist dreckig.
Ja. So.
Bei Naturstein, beim Hartgestein macht es nichts. Beim Quarzaglo, weil es gleichzeitig ein Bleichmittel ist, kann es zur Aufhellung kommen. Das heißt, dort wird der Kunststoff angegriffen und da kann schon mal sein, dass auch die bestimmte mineralische Stoffe angegriffen werden.
Ja.
Bei Keramik relativ unproblematisch. Was angegriffen wird, ist die Schmutzpolitur. Dann gibt es welche, die sind auf Basis von Wasserstoffperoxid. Das kann organische Farben angreifen. Das heißt, bei Kalksteinen kann es da zu Problemen kommen. Aber bei Hartgestein, die lachen drüber.
Ja.
Ebenso ältere Quarzaglos, die noch die AZO-Stoffe haben, also vor 2013, können eventuell dort ihre Farbe verlieren oder geschwächt werden. Man hat oft auch als Stabilisatoren Phosphorsäure enthalten. Kann eventuell Schwierigkeiten geben mit Armaturen. Das heißt also, man muss nicht unbedingt, ganz klar, Jodlösung kennt jeder. Jodlösungen sind etwas schwierig zu entfernen, das gebe ich zu. Es gibt ein altes Hausmittel dafür, das kenne ich noch von meiner Oma. Eine aufgeschnittene Kartoffel auf den Fleck legen. Und zwar, die Kartoffel wird dann braun und der Jodfleck ist weg. Das ist eine chemische Reaktion mit der Stärke. Ist das erstmal in Stein eingedrungen, dann empfehle ich die nordfinnische Reinigungsfachkraft, der nasse Lappen, legt man drauf, verteilt sich. Wenn ich jetzt Materialien habe, die auf Ethanolbasis sind, meistens mit Wasserstoffperoxid, das macht überhaupt nichts. Da kann ich auf Keramik, auf Naturstein, da passiert nichts. Das heißt also, ich kann desinfizieren. Und jetzt muss man ganz wichtig wissen, bitte nachspülen. Es gibt auch Heißdampfstrahler zur Flächendesinfektion. Die können aber bis zu 150 Grad heiß werden. Da knallt Ihnen die Platte um die Ohren.
Ganz kurze Ergänzung von mir nochmal. Ich habe immer das Problem, ich habe doch Desinfektionsmittel benutzt. Ja, ich habe es eben kurz mal reingehalten hier. Hier drauf steht Händedesinfektion. Das Zeug enthält Pflegemittel. Wenn bitte Flächendesinfektion benutzen. Da sind keine Pflegemittel drin. Also einfach da auch mal, bitte, liebe Nutzer, Verbraucher, einfach mal lesen, den gesunden Menschenverstand walten lassen. Eure Hände sollen ja auch ein bisschen gepflegt werden, trotz Desinfektion. Aber die Fläche muss nicht gepflegt werden. Deswegen ist es leichter, diese Flächendesinfektion dann nochmal nachzuwischen, gegebenenfalls.
Jetzt hat natürlich nicht jeder diesen Vorteil, diesen absoluten Luxus, wie wir jetzt gerade hier, dich mal eben anrufen zu können und zu fragen, wie geht es denn? Das heißt, es muss ja in irgendeiner Form zu jeder Oberfläche auch Pflege- und Bedien- und Reinigungsanleitungen geben. Und Sascha und ich plädieren ja immer, lest bitte diese Unterlagen, liebe Küchenliebenden, und liebe Küchenprofis, ihr solltet natürlich auch alle wissen, was da drin steht. Und Sascha, die Unterlagen sollten sogar auch mitgegeben werden, extrem wichtig, ne?
Das ist verpflichtend.
Ja.
Also wenn ich eine Steinarbeitsplatte kaufe im Handel, ist der Handel verpflichtet, mir eine, wie man sie jetzt nennt, ist egal, Reinigungs- und Pflegeanleitung oder wie auch immer, auszuhändigen und speziell bei Natursteinen passend zum Stein. Nicht so nach dem Motto, schau mal auf die Homepage des Verarbeiters, da steht drauf, wie du es pflegst. Ist A nicht Aufgabe des Verbrauchers. Also da sollten auch die Verbraucher bitte penetrant sein und auch der Handel gegenüber seinem Arbeitsplattenlieferanten. Die sind dazu verpflichtet und die haben es auch. Es ist für die natürlich ein kleiner logistischer Mehraufwand, das zu tun. Aber es sollte bitte so sein, damit der Verbraucher kein Fehler macht, über die wir ja jetzt hier reden gerade.
Genau. Lieber Herbert, jetzt haben wir ja Reinigung ziemlich gut durchdekliniert. Jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Thema Pflege, also auftragen, sprich imprägnieren. Welche Oberflächen sollte man imprägnieren? Wie oft und wann und woran erkennt man das?
Erstmal, was möchte der Kunde? Was der Kunde meint, durch die Imprägnierung zeigt die Arbeitsplatte keine Gebrauchsspuren. Auch nicht nach 100 Jahren. Ja, die Oberfläche wird selbstreinigend. Auch das stimmt nicht. Sondern, was wird passiert? Es gibt zwei Systeme, wie man einen Fleck wahrnimmt. Was ist überhaupt ein Fleck? Ein Fleck ist etwas, was das Auge sieht und nicht reinpasst. Das heißt, es gibt drei verschiedene Hauptarten. Einmal die chemische Schädigung. Dann habe ich irgendwas, was eingedrungen ist. Oder irgendwas, was oben drauf liegt. Mhm. Eine Imprägnierung und das etwas, was im Endeffekt die Reinigung beeinflusst. Wir müssen die Keramik jetzt mal beiseite passen. Warum? Weil die Keramik in der rauen Oberfläche, in der makrorauen Oberfläche reinigungsfähig ist. die anderen beiden Materialien, Quarzagglo. Je größer die Rauigkeit ist, desto größer ist die Schmutzanhaftung. Das heißt, ist der Fleck da, muss ich überlegen, ist das etwas, was anhaftet von oben? Dagegen hilft keine Imprägnierung. Oder ist es etwas, was eingezogen ist? Das ist die eigentliche Fleckempfindlichkeit. Das heißt, die Fleckempfindlichkeit hängt vom Material ab, aber die Schmutzanhaftung hängt nur von der Oberfläche ab. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und die werden oft in einen Topf geschmissen. Da muss man wirklich unterscheiden. Fleckempfindlichkeit und Schmutzanhaftung sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Aber kriegen wir das runtergebrochen auch auf die, ich sag mal, Vorschulkinder wieder?
Je rauer die Oberfläche von einem Material ist, bis auf Keramik, lassen wir die jetzt auch mal draußen, desto mehr Schmutz bleibt hängen. Das kennt jeder. Ist doch logisch. So. Ja, ist genauso mit dem 3 Tage Arafat-Bad von Herrn Alsdorf, ne? Da bleibt auch mehr hängen, ne? Am Essen.
Das stimmt.
Die Fleckempfindlichkeit ist nur materialabhängig. Es gibt Materialien, wenn sie nicht resiniert sind, das hatten wir heute schon mal erklärt, die verhalten sich wie der berühmte Schwabe beim Freibier. Mit einem leichten Schmatz ist alles drin. So. Und deswegen kommt jetzt die Imprägnierung ins Spiel. Die Imprägnierung kann nur die Fleckempfindlichkeit ändern, nicht aber die Schmutzanhaftung. Ganz wichtig. Das heißt, ich trage meine Imprägniermittel auf, und es zieht ein und dann ist das zu. Das gilt für alle nicht resinierten Materialien. Wie ist das bei den schwarzen Steinen? Bei den schwarzen Steinen ist es so, die Eindringtiefe ist null, Reste müssen von der Oberfläche entfernt werden. Dann haben sie ein Messer und eine Klinge, wo der Griff fehlt. Nutzlos, vollkommen nutzlos. Wir haben bei manchen Steinen, nämlich bei den schwarzen Steinen, haben wir ein Riesenproblem bei einigen Verarbeitern. Wir haben heute schon x-mal über Kalk geredet. Aber in der Produktion entsteht viel Kalk. Warum? Die Vorlieferanten benutzen Brauchwasser. Wir als Granitwerk benutzen Brauchwasser. Was macht der Steinmetz? Brauchwasser. Richtig. Und jedes Mal trocknet der und macht praktisch die Schmutzpolitur drauf. Jetzt habe ich eine satinierte Oberfläche, also eine matte Oberfläche, die rauer ist, die sowieso schon schmutzig ist. Ich habe da bloß die Tasse draufgestellt und Champagner ist umgekippt. Und habe einen hellen Fleck. Nein, ich habe den Kalkschmutz entfernt. Das heißt, bevor die Platte ausgeliefert wird, muss sie im Endeffekt einmal sauber gemacht werden. Mit einem sauren Reiniger. Und jetzt, liebe Profis, das nennt sich Amidosulfonsäure. Ne? Nur für euch. Bevor die überhaupt ausgeliefert wird. Das heißt, man versucht mit dem Imprägniermittel den Kalk festzupappen, aber das hilft nicht. Wenn ich jetzt einen klassischen Granit nehme, die sind nicht resiniert. Bianco Sato zum Beispiel, Rosa Beta. Ja, vernünftige Materialien übrigens. Wird die Eindringtiefe stark reduziert. Das heißt, eine Küche, die nicht resiniert ist, und alle matten Oberflächen sind in der Regel nicht resiniert, auch bei den Quarziten. Wenn jemand satiniert bestellt, da muss es imprägniert sein. Und zwar werkseitig. Weil sonst die Fleckempfindlichkeit zu hoch ist. Lass ich Zeug oben drauf stehen, passiert Folgendes. Was will man Reinigungsmittel? Benetzen. Schmutz unterwandern, damit kann man ablösen. Was macht man Imprägniermittel, wenn es oben drauf ist? Genau das Gegenteil. Verhindert die Benetzung. Das heißt, entweder ich mache meine Imprägnierung ordentlich, dann ist alles okay. Muss ich die nochmal wiederholen? Ganz schwierige Frage. Das hängt mit den Substanzen, die drin sind. Ich würde es nicht machen. Warum? Durch den Gebrauch habe ich immer die berühmte Schmutzpolitur drauf. Und wehe, die ist nicht komplett runter, aber wirklich komplett runter. Dann habe ich super Stellen, dann habe ich weiße Flecken auf einmal beim schwarzen Material. Alles komplett wie ein Leopardenfell. Finger weg. Einmal imprägnieren, werkseitig, nicht vor Ort, werkseitig.
Ende.
Ich mache mit einem Imprägniermittel aus einem billigen Padang Hell kein Bohus Grau, geht nicht.
Ja.
Also das sind so spezielle Natursteine. Das heißt, die Patinierung wird verzögert, aber nicht verhindert. Es ist nur ein temporärer Schutz.
So, also Sascha, du bist ja begnadeter Koch und Rotweinliebhaber. Ab und zu sehe ich das mal, du brätst ja auch mal ein schönes Stück Fleisch. Da gibt's doch bestimmt aus dem echten Leben. Wie machst du denn das? Wie machst du denn deine Arbeitsplatte sauber?
Ja, das ist jetzt tatsächlich so, würde ich jetzt mal sagen, ich habe jetzt so richtig rumgespritzt, weil ich das vielleicht auch nicht ganz abgetrocknet habe. Also die ganze Platte ist voll Fettspritzer. Dann nehme ich meinen Keimverteiler mit ein bisschen heißem Spülwasser und wische das alles vor. Und dann reinige ich nach.
Herbert schüttelt schon den Kopf.
Ja, er schüttelt den Kopf. Das ist natürlich aber an der Tagesordnung, das machen wahrscheinlich 80% der Nutzer. Sag mal bitte, wie machen wir es am besten, wenn so eine Platte mal so richtig mit Fettschmutz verschmutzt ist?
Ja, Gerhard hat mir ja schon gesagt, dass du Hobbykoch warst, schon als Kind. Du hast ja nie was anbrennen lassen in deiner Jugend. Bitte kein Spül, lass die Spülmittel sein. Im Schrank habe ich schon einen ganzen Stapel ganz normale Küchenhandtücher. Mhm. Damit gehe ich trocken rüber.
Okay.
Gerade aber die älteren Küchenhandtücher, die schon 30 Mal gewaschen sind, haben großen Porenraum und das Gewebe nimmt super Fett auf.
Ja, so ein Grubentuch, ne? Am besten diese karierten, die nehmen wir gerne.
Ja, ja, genau. Ja.
Perfekt. So, also dann trocken vorwischen.
Trocken vorwischen, dann geht der Lappen geht dann direkt praktisch in den Wäschekorb rein. Mhm. Dann nehme ich meinen Glasreiniger, mein Mikrofasertuch und weg ist.
Okay, alles klar. Also nach wie vor kein Spüli.
Genau, also dementsprechend bitte nicht. Jetzt habe ich zum Beispiel, da ist angetrocknete Soße. Mhm. Ja, richtig fest verkrusteter Schmutz. Was mache ich jetzt? Ganz einfach, Zerranfeldhobel kann ich nehmen bei Naturstein und kann ich auch nehmen bei, bei Quarzaglo. Mhm. Nicht bei Keramik, das hängt mit der rauen Oberfläche zusammen, also mit der makrorauen Oberfläche zusammen. Aber ich muss dann natürlich gerade aufsetzen, wie beim Zerranfeld, und nicht kippen. Und wenn ich da mal Metallverstrichung drin habe, hatte ich vorhin schon mal erzählt, Zerranfeld Scheuermilch oder Dr. Beckmanns Putzstein. Oder aber, Sascha hat uns ja gerade nochmal die Tube Elsterglanz gezeigt. Und dann macht man diese Verstrichung weg.
Was ist denn, ich sag mal, ich habe fröhlich ein Stück Fleisch geschnitten und dann läuft mir, ich sag mal, das Blut so unter das Brett. Wenn ich Pech habe, ist es dann im Stein sichtbar. Kann das passieren?
Wenn der Stein resiniert ist, nein. Wenn er imprägniert ist, glaube ich auch nicht. Beim Rotwein passiert übrigens auch nichts.
Okay.
Wenn er imprägniert oder resiniert ist. Anders sieht es aus bei fettigen Schmutzen. Mhm. Wenn ich jetzt Olivenöl stehen habe, auf einem klassischen Granit, ne, nicht schwarz, über Nacht am besten, dann kann der die Imprägnierung, wenn er nur imprägniert und nicht resiniert ist, kann das einziehen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Das nennt sich Ölentfernerpaste. Die wird aufgetragen. Und dann kommt da noch Haushaltsfolie drüber. Und dann wird das Fett praktisch verteilt. Das heißt zwar Ölentfernerpaste, aber es wird nicht entfernt, es wird nur verteilt.
Ja.
Wenn ich jetzt Rotweinflecken habe, weil die Platte nicht imprägniert war oder die Imprägnierung ist kaputt gegangen durch, was weiß ich, Waschbenzinhantiererei, dann nehme ich einfach ein nasses Tuch. Und dann passiert das auch. So, geht weg, verteilt sich. Wenn ich es schneller haben will, Sagrotan schimmelfrei. Bleichmittel.
Okay.
Bei Quarzaglo passiert gar nichts. Bei Keramik mit der Brennhaut passiert auch nichts.
Okay. Woher bekomme ich denn diese Ölverteilpaste da?
Die gibt es im Fachhandel nur. Leider nur.
Ja. Aber mittlerweile, ich denke mal, im Netz wahrscheinlich auch schon irgendwo. Aber es gibt ja.
Im Fachhandel / online.
Genau.
Es gibt verschiedene Methoden. Und zwar hängt aber mit dem Lösungsmittel zusammen. Es gibt welche in der Tube. Die sind natürlich nicht ganz so stark, damit sie den Kunststoff nicht auslösen. Und da gibt es von Möller Chemie zum Beispiel in der Dose. Und das ist wesentlich stärker.
Aber wenn du jetzt sagst, die ist Sidol, also wir wollen ja den Endgebrauchenden hier auch.
Nee, nicht Sidol. Ne? Sagrotan.
Schimmelfrei. Entschuldigung, Sagrotan schimmelfrei. Wie funktioniert die Geschichte?
Fangen wir an mit organischen Flecken. Rotwein sind eingezogen.
Ja.
Oder man meint, sie sind eingezogen. Mhm. Auf die trockene Platte sprühe ich Sagrotan schimmelfrei. Riecht auch ein bisschen komisch, muss man alleine trocknen. Wenn es getrocknet ist, ist der Fleck in der Regel weg.
Ja.
Oder ich muss es nur wiederholen. Ist der Fleck nicht weg oder tut sich gar nichts, dann ist es kein organischer Stoff. Dann hat jemand ein rostiges Bauteil irgendwie draufgelegt. Ja, das heißt also mit, es gibt zwei Gruppen, organische Flecken und anorganische Flecken. Organisch kriege ich mit Bleichmittel weg. Das wäre dann Sagrotan, schimmelfrei. Super Produkt, habe ich immer in meinem Chemiewaffenkasten. um zu gucken, auch ob irgendwelches Grünzeug gerade im Außenbereich schuld ist an der Verfärbung oder nicht. Damit kann ich also Rotweinflecken wegkriegen und Ähnliches. Fettflecken, da brauche ich ein spezielles System. Da brauche ich tatsächlich meine Ölentferner oder Ölverteilerpaste.
Ja.
Gibt's von Möller Chemie, gibt's von Lithofin, gibt's von Akemi, kriegen sie in jedem Onlinehandel an sich. Überhaupt kein
Problem. Aber eine gewisse Restsichtbarkeit kann bleiben.
Also aber natürlich.
Es ist kein Zaubermittel.
Nein.
Weil das verbleibt ja im Stein. Darüber müssen wir natürlich auch ehrlich reden, ne?
Ich sag jetzt mal so, Naturstein patiniert, Keramik ist tot und Betonwerkstein gammelt.
Toller Schlusssatz.
So, aber Sascha, du hast es ja eben so schön formuliert, die Gebrauchseigenschaft oder die Gebrauchsfähigkeit des Materials ist ja dadurch nie beeinträchtigt. Ne? Also man muss nicht so eine ganze Platte runterreißen, weil da irgendwie so ein kleines Fleckchen ist. Ne? Das muss man auch
in
die Kirche in meinem Dorf lassen. Ne?
Ich pflege das auch immer mal zu sagen, ich wohne ja sozusagen in Süddänemark. Und die Dänen sind ja viel entspannter als wir Deutschen. In Dänemark werden ja auch sehr, sehr viele Massivholzarbeitsplatten eingebaut. Und da gibt's auch keine Reklamation mit Massivholzarbeitsplatten, weil der Däne sagt einfach zu dir, wieso, du wirst doch auch älter und bekommst du Falten im Gesicht, also bekommt deine Küchenarbeitsplatte das auch. Die leben mit Gebrauchsspuren, die kennen das. Die Franzosen, die Spanier, die kennen das, die leben mit diesen Gebrauchsspuren. Da ist auch ja die Marmorplatte, die Kalksteinplatte in der Küche Standard. Und die leben einfach mit den Fettflecken, mit diesen kleinen Kanten, die dann auch mal abgestoßen sind. Für die ist das ganz normal. Also wir Deutschen sind da schon echt ein bisschen anspruchsvoll. Das
ist so, absolut, ja.
Anspruchsvoll ist noch...
Ja, vorsichtig formuliert. Also wichtig ist, die Platte ist ja in ihrer, das ist auch was ich natürlich häufig feststellen muss, in ihrer Gebrauchstauglichkeit nur sehr, sehr selten überhaupt eingeschränkt. Es ist rein optisch. Wir haben den ja jetzt gelernt, mal so als kurze Zusammenfassung. Es ist grundsätzlich am einfachsten, wenn ich Schmutz so schnell wie möglich entferne. Dann kann ich auch keine Probleme kriegen mit dem Schmutz. Herbert, jetzt ganz kurz nochmal, du hast mich ja da auch nochmal bestärkt. Spülmittel hat bei der Reinigung nichts zu tun, Geschirrspülmittel. Also wenn, einfach Fett oder irgendwas wegwischen. Jetzt benutze sowieso gerne diese Küchenhandtücher, weil ich auch immer meine Putzlappen wasche, ob ich das nun als ökologisch empfinde, aber ich arbeite einfach so gern mit diesen Sachen. Wie ist das jetzt mit dem Küchenkrepp? Das wird doch ganz gerne benutzt. Das ist doch schön. Das reiße ich ab und dann kann ich doch damit auch das Fett und das alles um meinen Herd wegwischen. Oder wie stehst du dazu?
Ich kann es super gut verteilen. Das Küchenkrepp kann nur bestimmte Mengen aufnehmen und die Struktur ist so, dass es im Endeffekt alles nochmal in die Poren reindrückt oder auch in die Oberflächenstruktur reindrückt. Besser ist tatsächlich das Küchenhandtuch, das wesentlich mehr Schmutz aufnehmen und zurückhalten kann. Das heißt also, das Küchenkrepp kann super verschmieren. Anders sieht's aus bei wässrigen Flüssigkeiten. Da ist es nicht ganz so schlimm. Das ist, wo ich sage, naja, das kann man machen. Aber sobald ich fettige Schmutze habe, bitte das Küchenhandtuch.
Perfekt.
Alles klar.
Jetzt mal eine Geschichte noch. Ich glaube, damit können wir es dann abschließen. Die Grundreinigung bei der Küchenarbeitsplatte in den beschriebenen Materialien. Wie oft sollte man die vornehmen? Ist die überhaupt ratsam? Und wie mache ich das am besten, Herbert?
Eigentlich ganz einfach erklärt. Anders als beim Fußboden brauche ich keine alkalische Grundreinigung, wenn ich mich praktisch an die normale Unterhaltsreinigung gehalten habe. Das heißt, rückstandsfrei, keine Fette, ja, dann passiert auch nichts. Das Einzige, was ist die saure Grundreinigung, die abhängig von der Wasserhärte ist. Das heißt, die muss man durchführen. Wann muss man die durchführen? Im Westerwald würde ich sagen, nach 10 Jahren. Im Bereich Hamburg mit hoher Wasserhärte vielleicht alle 14 Tage sogar. Das heißt, man kann das nicht abschätzen. Wenn man aber merkt, zum Beispiel, dass eine heiße Kaffeetasse einen Rand hinterlässt, ja, dann weiß man schon, wird Zeit.
Dann ist soweit, ja.
Oder aber man nimmt einen sauren Reiniger, Bref gegen Kalk oder Produkt von Frosch oder wie auch immer, ja, man sprüht das einmal auf, ja, Augenblick warten, 2 Sekunden, geht mit dem Mikrofasertuch rüber und sieht dann, oh, ein Unterschied, dann ist es soweit. Ja. Aber eine alkalische Grundreinigung, wie beim Fußboden, braucht nicht.
Also ich würde mal sagen, schönes Fazit. Wir haben sehr, sehr viel gelernt und ich behaupte mal, liebe Küchenliebenden, empfehlt einfach mal diesen Podcast, insbesondere diese Folge, dann habt ihr viele Probleme eben nicht. Und immer wieder kommt dieses böse Wort Geschirrspülmittel ist schichtbildend und so weiter. Auch hier in dieser Folge, wer konnte ahnen, dass sich das so entwickelt. Also wichtig ist nach wie vor eine gute Aufklärung. Der Endgebraucher muss aufgeklärt sein. Der Endgebraucher hat natürlich Erwartungen und alle Profis müssen aufklären. Das ist wichtig. Küchenkauf ist Vertrauenssache, auch bei Arbeitsplatten in Stein.
Gebrauchstauglichkeit ist nicht nur, sage ich jetzt mal, die Optik, sondern vor allen Dingen die Reinigung, Desinfektion. Es ist gar nicht so schwer, wenn man einmal die Grundbegriffe gehört hat. Leider ist es so, dass wir viel Wissen noch von unseren Urgroßeltern übernommen haben. Das fängt an mit viel hilft viel.
Ja.
Dann musst du mit Seife putzen. Ja, und halt Reinigung und Pflege sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Auch das muss man den Leuten beibringen. Wichtig ist natürlich, dass der Endverbraucher entsprechende Anleitungen bekommt. Es gibt auch einige Anleitungen, die sind von Firmen, wo ich es immer sage, die zeigen Pflegeprodukte oder geben ihnen sogar Pflegeprodukte mit. Da müssen Sie als Endverbraucher wissen, Pflege hat auf meiner Küchenarbeitsplatte nichts zu suchen.
Genau, also von mir erst nochmal der Satz, nicht jeder Fleck ist Schmutz.
Ja, also das ist tatsächlich so. Und zwar, wenn der chemisch angegriffen ist, ich sage jetzt mal Flusssäure aufgekippt aus dem Naturstein. Jetzt sagen Sie, Flusssäure habe ich nicht zu Hause. Doch, Felgenreiniger für Alufelgen enthält zum Beispiel Flusssäure. Damit machen Sie jede Oberfläche kaputt. Das heißt, ich habe zerstörte Oberflächen oder aber die Katze hat drauf gekotzt oder ihren Magen entleert, sagt man ja heute auch. Ne? Ja. Da ist Salzsäure drin und dementsprechend sage ich mal, kann das eine natürliche Oberfläche angreifen. Wenn ich aber eine zerstörte Oberfläche habe, das ist dann kein Schmutz mehr, ist nur die Wahrnehmung.
Eine habe ich noch.
Ja.
Was ist mit Chlorreinigern?
Chlorreiniger können Sie bei Naturstein einsetzen, also bei Hartgestein, können Sie einsetzen bei Keramik. Bei älterem Quarzaglos kann es zu Problementfärbung kommen.
Okay, perfekt.
Und das Bindemittel wird angegriffen, eventuell. Das Polyester ist ja kein Epoxy. Das Polyester, das heißt, ich ändere meine Rauigkeit. Deswegen bitte keine Chlorbleichlauge auf Quarzaglo.
Lieber Herbert, wir haben eine kleine Tradition. Alle Gäste sollen natürlich ein bisschen was Persönliches noch hinterlassen. Und wir haben eine Frage zu deiner Küche. Wie sieht deine Küche aus? Ist es deine Traumküche oder was für eine Platte hast du drauf?
Ich habe mir ein Material ausgesucht aus Spanien. Das nennt sich Azul Noche. So blau-grau. Es ist ein Low-Budget-Material. Absolut strapazierfähig und aufgrund der Struktur, selbst wenn es dreckig ist, sieht man nicht.
Sehr gut.
Also Gebrauchstauglich. Ich schneide auch mein Gemüse direkt drauf und so weiter. Ist überhaupt kein Problem. Abgesehen davon, dass die Messer etwas schneller stumpf werden.
Ja.
Es ist für mich eine Arbeitsfläche und nicht ein Dekorstück. Das ist eine etwas andere Einstellung. Und so habe ich mir das Material auch ausgesucht.
Ja. Da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung.
Ja.
Ja, ganz klar. Sag mal, lieber Herbert, wir verbinden ja gerne so die Vergangenheit, Erinnerungen mit Gerüchen und Geschmäckern. Was ist dein Lieblingsgericht in der Kindheit gewesen?
Nun, was soll es sein? Spaghetti Bolognese von meiner Mutter.
Großartig. Das hören wir immer wieder tatsächlich.
Ja, und heute liebend gerne zum Beispiel Lammfilet, Wildreis, dazu Pilz in Sahnesoße mit frischen Kräutern. Das ist so das, was ich so bevorzuge, ja, für ein Sonntagsessen.
Ja, so beim örtlichen Griechen oder machst du selber?
Nee, grundsätzlich selber. Ist genau wie, ich bin ja, meine Vorfahren kommen ja aus Norddeutschland, Bratkartoffeln, grob gerupfter Grünkohl, dazu Mettwürstchen oder Schweinebacke, wenn man kriegen kann. Und ganz wichtig, beim Grünkohl ein Löffelchen Zucker drüber.
Unbedingt.
Ja, genau. Kennen die Süddeutschen gar nicht. Also alles, was südlich von Hamburg ist, das sind ja so Barbarenfood, ne? Und
ja, genau.
Das sind so die Geschichten, die ich gerne esse.
Sehr schön. Super. So, wir feiern gerne, du wahrscheinlich auch. Wir haben das zwar zusammen noch nicht gemacht, aber vielleicht sollte man das mal nachholen. Wir haben eine weitere Tradition und zwar unsere Küchenliebe Party Playlist, die unterhalten wir bei Spotify. Hierzu darfst du, und wir freuen uns sehr, zwei deiner Lieblingstitel für die gepflegte Party beisteuern. Was muss da drauf aus deiner Sicht?
Ich sag mal, ich bin Gott sei Dank in den 70er Jahren groß geworden. Da gab es kein Instagram, da gab es keine Social Media, da gab es vor allen Dingen nicht viel Kameras.
Ja.
Aus der Zeit This Fly Tonight von Nazareth und etwas später von Yes, Owner of a Lonely Heart. Das sind so.
Also Yes, mega. Bei Netherest muss ich nochmal schauen. Aber Owner of a Lonely Heart, mega.
Ne, also, wobei Yes.
Da hätte ich jetzt den Interpreten anders. Ich hätte das Yes hatte ich tatsächlich nicht. Ich hätte einen anderen Interpreten gedacht bei Owner of the Lonely Heart. Wahnsinn.
Na, ich bin ja in der Zeit groß geworden. Konzerte, ja. Da weiß ich noch in, war das Philips Halle, glaube ich. Emerson, Lake & Palmer.
Ja.
Yes, Genesis. Zu der Zeit konnten die noch alle Musik machen.
Ja.
Ja. Und deswegen, also heute würde ich dann Konzerte. Ich sage jetzt mal, ist heute nicht mehr so angesagt.
Ich würde sagen, so können wir die Geschichte abschließen. Die Party-Playlist ist befüllt. Wir wissen jetzt endlich, wie man Steinplatten aller Art reinigt und pflegt und so weiter. Lieber Herbert, echt einen dicken Dank für deine Zeit und deine Expertise.
Dankeschön.
Das ist echt viel, viel Wissen, was du da auf der Pfanne hast. Ich sag mal, ganz liebe Grüße aus Bayern. Ich verabschiede mich. Du hast gleich das letzte Wort. Sascha.
Ganz liebe Grüße aus dem Norden und auch noch dickes Dankeschön. Das hätten wir nie allein hingekriegt, die Folge.
Ja, gern geschehen. Immer dran denken. Reinigung ist die Entfernung von Schmutz. Pflege ist das bewusste Hinterlassen von Rückständen. Und Schmutzpolitur ist das, was ich meistens antreffe.
In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.
Ciao.
Und lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon, wie Gérard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.